Festus im Zentrum, weißt du, was das heißt? Je nachdem, wo ich in meinem Leben stehe. Wir sollten uns wirklich diese Frage einmal stellen. Christus im Zentrum. Weißt du, was das heißt? Das bedeutet, nicht ich selbst oder meine Wünsche, meine Bedürfnisse stehen im Zentrum. Nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern Christus. Er sitzt auf dem Thron meines Lebens. Das bedeutet Christus im Zentrum. Oder die Bibel drückt es so aus in Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was für eine provozierende Aussage für Menschen, die überzeugt sind, dass sie das Wichtigste und das Wertvollste in diesem Universum sind. Das ist eine provozierende Aussage. Christus im Zentrum. Kann es wirklich etwas geben, das wichtiger ist als ich selbst und meine Bedürfnisse und meine Wünsche? Vor deinem Herzen steht eine Frage. Kennst du das Leben, Fülle im Geist? Christus im Zentrum, weißt du, was das heißt? Sei, wo du bist und lebe, wie du willst. Das ist die Lebensphilosophie der heutigen Gesellschaft. Sei, wie du bist und lebe, wie du willst. Aleister Crowley, der größte Satanist des letzten Jahrhunderts, hat diesen Grundgedanken geprägt. Und dieser Gedanke dringt auch immer mehr in unsere Gemeinden. Da ist kein Platz für den allmächtigen Gott, der Herr sein darf in deinem Leben. Ist uns das eigentlich bewusst, was für ein Gedankengut wir mittlerweile aufgenommen haben? Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Deshalb steht heute Morgen eine Frage für uns. Wollen wir wirklich, dass Christus im Zentrum steht? Ist das unser Wunsch, unsere Sehnsucht? Solange Jesus Christus nicht mein Herr und Heiland geworden ist, sitze ich selber auf dem Thron meines Lebens und habe das Steuerruder in meiner Hand. Wir haben in dem Lied gemeinsam gesungen, ach, das ist eine Zeit gewesen, da lebte ich nur für mich. Ich vernahm dein sanftes Werben, doch mein trotzig Herz erklärte, gar nichts du und alles ich. Ist das nicht so im Leben aller Menschen, die ohne Gott leben? Das war 36 Jahre lang mein Lebensstil. Das hat mein Leben 36 Jahre lang absolut geprägt. In meinem Leben ohne Gott, da war die Befriedigung meiner Lüste, meine Sehnsüchte, meine eigene Ehre, mein Erfolg im Beruf oder im Sport im Zentrum und nichts anderes. Über 25 Jahre lang war Fußball für mich das Allerwichtigste, was es gab. Es gab gar nichts, was mit dem vergleichbar gewesen wäre. Gar nichts, überhaupt nichts. Das war im Zentrum bei mir im Leben. Das stand auf dem Thron. Und dafür habe ich alles gegeben, alles eingesetzt. Das war das Zentrum meines Lebens. Wie hat sich das ausgewirkt? Wie hat man das gemerkt? An was hat man das festgestellt? Obwohl ich manchmal müde, ausgelaugt und wirklich fertig war, nachdem ich vom Beruf heimkam, obwohl es Zeiten gab, wo ich überhaupt keine Lust hatte zum Training, obwohl es manchmal Zeiten gab, wo ich gesundheitlich angeschlagen war, obwohl es manchmal draußen heiß war, über 30 Grad oder manchmal bitterkalt im Winter, obwohl es manchmal in Strömen geregnet hat, obwohl es manchmal geschneit hat und gefroren war auf dem Fußballplatz, wäre ich nie, aber wirklich nie, im Traum drauf gekommen, irgendein Fußballspiel oder ein Training auszulassen. auch der Urlaub, das Familienleben, mein berufliches Weiterkommen oder irgendwelche Geburtstage oder mein eigener Geburtstag oder irgendwelche andere Feste konnten mich daran hindern, zu trainieren oder Fußball zu spielen. Übertreibe ich jetzt? Da hinten sitzt meine Frau, ihr könnt sie fragen. Ich habe einmal in meinem ganzen Fußballerleben ein Fußballspiel freiwillig abgesagt. Und ich bin mit meiner Frau in Urlaub gefahren. Nach Freiburg. Fragt sie mal, wie der Urlaub war. Warum war das so? Hat mich irgendjemand dazu gezwungen, so zu leben, wie ich gelebt habe? Nein, ich wollte es. Das war meine Herzenssehnsucht, so zu leben. Ich liebte den Fußball mehr als alles andere. Fußball war für mich das Wichtigste und deshalb hat der Fußball meinen Lebensrhythmus bestimmt. Aber das Unfassbare ist geschehen. Das größte Wunder ist geschehen, das es überhaupt gibt. Dass der allmächtige Gott, der Herr aller Herren, der König aller Könige, in mein Leben hineingewirkt hat. Römer 2, Vers 4, es war Gottes Güte, die Sünder wie mich zur Buße leitet. Oder, wie es 2. Korintherbrief ausdrückt, Kapitel 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Diese beiden Bibelstellen sprechen nicht von meiner Wiedergeburt, sondern sprechen davon, dass Gottes Güte in meinem Leben etwas gewirkt hat, Gottes Gnade in mir was getan hat, er hat es Licht werden lassen. Und dann war es so, wie es hier im Vers 2 oder Strophe 2 heißt, doch du fandst mich und ich schaute blutend an dem Kreuze dich, sah dein wunderbares Leben und im Herzen klang es leise, etwas du und etwas ich. Diesen Moment kenne ich sehr gut aus meinem Leben, wie Gott begonnen hat, an mir zu wirken. Aber Christus im Zentrum, nichts mehr ich, alles du, nein, das war doch noch zu extrem, oder? Ist das nicht zu extrem, alles du und gar nichts ich? Wer soll jetzt im Zentrum deines Lebens stehen? Also so eng muss man es ja nicht sehen. Etwas ja, aber alles nein. Aber alles du und gar nicht ich, Christus im Zentrum, das ist die Folge der Wiedergeburt. Alles andere ist keine Wiedergeburt. War das nicht bei dem frommen und religiösen Saulus, der zum Paulus wurde, ganz genau so? War es nicht genau das, was er dann erlebt? Apostelgeschichte 9, ab Vers 3. Dieser fromme, religiöse Fanatiker, der die Christen verfolgte, weil er überzeugt war, damit Gott zu dienen, er wusste ab einem ganz bestimmten Moment genau diesen radikalen Wechsel. Ich lese mal ab Vers 3. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird mir dir sagen, was du tun sollst. Dieser große Gelehrte, dieser Mann, der wirklich Karriere hätte machen können, wenn er diesen Weg weitergegangen wäre, er erblickt plötzlich ein Licht, das ihn umstrahlt. Ein helles Licht, das heller war wie die Sonne. Es war das Licht Gottes, das sein Leben erleuchtet hat. Man muss sich diesen Moment vorstellen, als Saulus erkennt, es gibt diesen Jesus Christus, den er verfolgt. Diesen Jesus von Nazareth, den er ausrotten wollte, Die Christen, die an ihn glauben, wollte er vernichten. Und plötzlich steht er vor ihm. Da zerbricht im Leben von Saulus etwas. Und deshalb zittert er und ist erschrocken. Aber merken wir, wie er ihn anspricht? Genau das ist die Folge davon, wenn man Jesus Christus erkennt. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Jeder, der von Neuem geboren wird, jeder, der durch das Blut Jesu gerettet wird, der hat im Grunde nur noch eine Frage. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dann steht nicht mehr der Saulus im Mittelpunkt, sondern der Neue, der Paulus, der fragt, Herr, was willst du? Nicht mehr, was will ich? Und der Herr antwortet ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird mir dir sagen, was du tun sollst. Er war derjenige, der früher den anderen gesagt hat, was sie zu tun haben. Jetzt sagt ihm der Herr, was er tun soll. Da muss ein kleiner Mann kommen und ihm die Hände auflegen und das muss er an sich geschehen lassen. Es wäre für den Saulus vielleicht einfach gewesen, wenn er gesagt hätte, glaub an mich. Nein, er wollte sehen, ob er gehorsam ist. Er wollte sehen, ob er bereit ist, in diese Stadt zu gehen, um damit ein anderer ihm sagen soll, was er zu tun hat. Ist das bei uns geschehen? Nachdem wir wiedergeboren sind, dass wir uns sagen lassen, vor allen Dingen vom Herrn sagen lassen, weil der Herr auf dem Thron meines Lebens jetzt sitzt, das ist die Frage. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr will, Himmel hoch, die Berge ragen, endlos dehnt das Weltmeer sich, aber deine Liebe ist größer. Und sie hat mich überwältigt. Hat die Liebe Gottes uns überwältigt? Alles du und gar nichts ich. Wenn die Liebe Gottes uns überwältigt hat, dann heißt es nur noch, alles du und gar nichts ich. Das bedeutet, Christ zu sein. Römer 14 sagt es genauso. Römer 14. Vers 7. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Und jetzt noch ein Beispiel dazu. Der Sonntag, nachdem ich bin am Pfingstsonntag 1989 zum Glauben gekommen. Und nur am nächsten Sonntag stand ich wieder am Fußballplatz, nämlich war Trainer damals. Und ich stand da, keiner hat mich bis dahin gelehrt. Ich habe gerade ein paar Zeilen aus der Bibel gelesen gehabt. Aber ich stand da und wusste sofort, dass ich hier nicht mehr hingehöre. Das ist nicht mehr mein Leben. Ich stand da, aber nur äußerlich. Innerlich gehörte ich jetzt dem Herrn. Und ich dachte wirklich, was für ein Blödsinn. 22 Männer rennen hinter einem Ball her. Das war mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben war Fußball im Zentrum. Nur einen Sonntag später stand jemand anders im Zentrum, nämlich der Herr. Und jetzt war die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich bin an dem Sonntag nicht ins Sportheim gegangen. Das war doch nicht mehr mein Leben, da gehöre ich doch gar nicht mehr hin. Ich saß zu Hause und der Herr sagte zu mir, nicht in einer lauten Stimme, ich wusste aber ganz genau, geh runter und gib jetzt Zeugnis. Sportheim voll, alle Bier und Rauchen und so, kennt ihr ja. Es dauerte nicht lange, da war das ganze Sportheim still und alle haben zugehört. Ich konnte noch keine Bibelzitate weitergeben. Ich wusste ja gar nichts von der Bibel, habe sie noch nie gelesen in meinem Leben, außer die Woche jetzt. Aber Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und das meine ich jetzt damit, wenn er im Zentrum steht, darf er mit meinem Leben tun und lassen, was er möchte. Dann ist er mein Herr, der mein Leben bestimmt und regiert. Und schaut mal, in diesem Lied haben wir sogar gesungen, dass wir etwas wirklich ganz wahrgenommen haben. Da steht, kennst du die Freiheit im Zeugnis denn schon? Muss ich reden? Oder redet er? Ich habe gestaunt, wie viel er geredet hat. Wie konnte ich denn viel reden? Kennst du die Freiheit im Zeugnis denn schon? Und ich frage mich manchmal, wo ist dieses brennende Zeugnis heute manchmal geblieben? Wirksames Beten? Wir beten alle, jeden Tag. Wirksames Beten. Frucht wie die Reden. Darüber sollten wir mal nachdenken. Alles du und gar nichts ich. Gar nichts, überhaupt nichts. Darf ich darüber bestimmen, wen ich heirate? Darüber bestimmen, welchen Beruf ich ergreife? Darüber bestimmen, ob ich in Urlaub gehe oder nicht in Urlaub gehe? Darüber bestimmen, was ich heute tue oder nicht tue? Wünschen wir uns nicht so sehr, dass wir Frucht wie die Reben bringen? Ja, natürlich. Können wir wirksames Beten? Wollen wir wirksames Beten? Natürlich wollen wir das. Aber wir sollten noch mal drüber nachdenken, wer ist der Herr, der mein Leben bestimmt? Wer darf mein Leben bestimmen? Wer darf bestimmen, was ich heute tue oder nicht tue? Und wenn das so ist, dann müsste uns das, was Psalm 37, Vers 5 sagt, wirklich ein Herzensanliegen sein. Das ist nur ein Beispiel jetzt dafür. Eins von sehr vielen. Psalm 37, Vers 5. Ist sehr bekannt, dieser Psalm 37. Ich lese schon Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ist so unglaublich, was da steht. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Warum kann das darstellen? Wenn mein Herz, so wie es der Volker vorgelesen hat, in Liebe mit dem Herrn verbunden ist, wenn ich den Herrn mehr liebe als alles andere, dann werde ich in meinem Herzen nur das begehren, was zu seiner Ehre ist. Deshalb kann hier stehen, muss hier stehen, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und habe deine Lust am Herrn, das ist eine Voraussetzung. Hab ihn im Zentrum in deinem Leben. Und jetzt befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Dann wird wirksames Beten mein Leben prägen, Frucht wie die Reben mein Leben prägen und die Freiheit im Zeugnis mein Leben prägen. Er sitzt auf dem Thron meines Lebens. Und wenn ich jetzt ganz mit wenigen Worten mal das Beispiel von Jesus Christus einfüge. Bevor Jesus Christus auf die Erde kam, war sein Herzenswunsch, war es in seinem Inneren eingeprägt, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Wort ist tief in meinem Herzen eingeprägt, und deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. So heißt es in Psalm 40. Und als er dann auf die Erde kam, steht es wörtlich geschrieben, Johannes 6, Vers 38, und das sollte mein Leben prägen. Genau das ist das Vorbild. Denn ich, Vers 38, Kapitel 6, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern Willen dessen, der mich gesandt hat. Das war das Vorbild Jesu. Deinen Willen zu tun, begehre ich. Er ist nicht gekommen, um seinen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters. Und noch eine Steigerung, finden wir in Johannes 12. Diese zwei Beispiele sollen genügen. Wo es dann heißt, in Vers 49, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet. Wie oft rede ich aus mir selbst? Sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Wir erleben jeden Tag so viele Situationen, wo wir gefordert sind zu reden. Habe ich schon jemals, bevor ich eine Rede begann, bevor ich etwas gefragt wurde oder in dem Moment, wo ich etwas gefragt wurde oder wo ich etwas mit etwas konfrontiert wurde, was schwierig war, gesagt, Herr Jesus, hilf mir jetzt nur das zu sagen, was du sagen willst. Und rede und hilf mir so zu sprechen, wie du sprechen würdest. Das bedeutet, er ist auf dem Thron, auf dem Zentrum. Er darf bestimmen, wann ich rede und wann ich nicht rede. Ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern, die sehr schwierig war. Und ich habe in dieser Situation wirklich gebetet, Herr Jesus, soll ich etwas sagen? Ich habe mich vorbereitet, habe das alles aufgeschrieben. Und als ich dann dran war, konnte ich nicht sprechen. Obwohl es vielleicht wichtig gewesen wäre zu sprechen. Aber ich hatte wirklich ganz stark den Eindruck, ich soll einfach schweigen. Sind wir bereit zu schweigen? Müssen wir uns immer rechtfertigen? Wenn er auf dem Thron sitzt, wenn er im Zentrum ist, darf er bestimmen, wann ich spreche, wann ich nicht spreche. Darf er bestimmen, wie ich spreche? Christus im Zentrum. Nur ein Beispiel. Ein Vorbild von ihm. Und natürlich wissen wir, auch für ihn war es nicht leicht, den Willen des Vaters zu tun. Wenn wir an Garten Gethsemane denken, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Auch vor deinem Herzen, auch vor meinem Herzen steht eine Frage, wer ist der Herr, der mein Leben bestimmt? Manche denken vielleicht, wenn Christus im Zentrum steht, dann muss ich Gewaltiges und Großes vollbringen, oder? Muss ich dann meinen Beruf aufgeben, die Mission gehen? Muss ich dann meine ganze Zeit, auch der Volker sprach davon, wir haben uns nicht abgesprochen, dass ich morgens bis abends nur noch auf ihn gerichtet bin und alles, was ich tue, nur im Blick auf ihn? Muss ich nur an ihn denken, den ganzen Tag beten, den ganzen Tag Bibel lesen? Soll ich jede freie Minute meines Lebens im Dienst für den Herrn weihen? Aber eins ist sicher, wenn Christus unser Herr geworden ist, gehören wir jetzt zum Reich Gottes. Stimmt's? Jeder, der wiedergeboren ist, gehört zum Reich Gottes. Und jeder, der wiedergeboren ist, lebt jetzt unter einer neuen Autorität. Früher, 36 Jahre lang, war der Teufel mein Vater. So steht's geschrieben. Heute ist Gott mein Vater. Und er ist Autorität. Und er hat das Recht, mit meinem Leben zu tun, was er will. Aber wir haben auch gelesen, dass hier Segen entsteht daraus. Und es steht geschrieben, in Kolosser 2 steht auch geschrieben, dass in ihm, in Christus, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und wir haben alles völlig in ihm. Das ist auch wahr. Und jetzt könnten wir viele Bibelstellen finden, wo steht, wie reich wir gesegnet sind. Nur die Frage ist, wem gehört mein Herz? Das ist die Frage bei dem Thema Christus im Zentrum. Der Volker hat schon gesagt, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Warum? Davon geht das Leben aus. Und jetzt ist die Frage, nachdem Jesus Christus mein Herr geworden ist, habe ich freiwillig das getan, was in der Sprüche steht, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und dort, und das, was in meinem Herzen auf dem Thron ist, das bestimmt mein Leben. Das, was mir am wichtigsten, am wertvollsten ist, das liebe ich am meisten. Früher habe ich am meisten den Fußball geliebt. Und deshalb war mein Leben genau davon geprägt. Und jetzt? Und jetzt? Ein Stück Fußball? Oder der Beruf? Oder die Familie? Der Vater, Mutter mehr liebt als mich. Steht es geschrieben? Steht es geschrieben? Wer Vater oder Mutter oder Kinder mehr liebt wie mich, der ist meiner nicht wert. Das sind meine Worte, bitte. Ich wiederhole nur, was die Schrift sagt. Wer steht bei mir im Zentrum? Und Jesus Christus will in erster Linie nicht unsere Taten, nicht unsere Werke, nicht unsere großen Anstrengungen. Er will, dass ich mehr liebe wie alles andere. Denn wenn mein Herz meinem Herrn gehört, wenn mein Herz dem Herrn gehört, dann liebe ich ihn mehr als alles, was es auf dieser Erde gibt. Das ist überhaupt keine Frage. Dann muss ich morgens nicht aufstehen und eine Bibel lesen. Wer zwingt mich denn dazu? Dann muss ich nicht beten. Dann muss ich nicht in die Gemeinde gehen. Dann muss ich keine guten Werke tun. Dann muss ich nicht die Gemeinschaft mit den Geschwistern suchen. Trotzdem. Ich kenne als Christ Zeiten, wo ich völlig am Ende bin. Wo ich müde, ausgelaugt, abgespannt bin. Wo ich überhaupt keine Lust habe, am Sonntagmorgen in die Gemeinde zu gehen. Es gibt Zeiten, wo ich keine Lust habe, in die Gebetsstunde zu gehen. Glaubt ihr mir das? Genau wie beim Fußball früher. Manchmal würde ich lieber im Bett liegen bleiben oder im warmen Sessel liegen bleiben, ein Buch in der Hand. Kennt ihr das? Ich auch. Manchmal ist da drin ein Groll über irgendwelche Dinge. Manchmal muss ich mich überwinden, dorthin zu gehen. Aber wisst ihr, das habe ich im Fußball das erste Mal erlebt. Wenn du müde heimkommst, du kannst kaum noch gerade auslaufen, und das ist keine Übertreibung, und ich im Training war, danach ging es mir besser. Und ich kann mich an eine Situation in Kasachstan erinnern, da wollte ich nur noch eins, ich war nicht allein, wir waren zu zweit, wir zwei wollten nur noch eins, nur noch ins Bett, aber keine Predigt mehr halten. Wir waren völlig und ganz am Ende, ich konnte nicht einmal mehr denken. Und der Bruder sagte zu uns, also innerhalb 15 Minuten, beginnt's. Wisst ihr, dass ich so müde war, dass ich nicht einmal mehr wusste, was für ein Thema soll ich denn machen. Danach habe ich mit dem Bruder noch 2 Stunden gesprochen, bevor wir schlafen gegangen sind. Genau das meine ich. Fülle im Geist, kennen wir das? Und wir tun uns heute so schwer zu überwinden. Warum? Weil wir so oft Christus nicht ins Zentrum stellen. Ist das jetzt nur etwas für die ganz Extremen da oben? Überwinden. Ich sage euch noch ein Beispiel aus dem Fußball. Das könnte ich auf viele andere Bereiche. Ich kenne einige Spitzenathleten oder kannte einige Weltklasseathleten, bei denen war das noch viel extremer wie bei mir. Wenn ich mir vorstelle, früher, während ich in der Jugend oder in aktiven Laufbahn Fußball gespielt bei Amateuren, wo wir im Grunde kein Geld verdient haben, wenn da mal 50% nicht ins Training gegangen wären und das öfters vorgekommen wäre, oder man stellt sich vor, am Sonntagmorgen, Sonntagmittag stehen plötzlich noch 6 Mann auf dem Fußballplatz gegen 11. Könnt ihr euch das sowas vorstellen? Im Reich Gottes kein Problem. Jetzt frage ich mich manchmal, was haben die in der Welt mir voraus oder uns voraus? Was haben die Anziehender? Was reizt die denn mehr, zum Training zu gehen? Glaubt ihr nicht, dass die den gleichen Arbeitsalltag haben wie wir? Dass sie genauso Krankheiten haben wie wir, genauso Feste haben wie wir? Wieso kann ich mich nicht erinnern, 25 Jahre Fußball, dass mal 50% nicht im Training waren? Warum nicht? Was haben die uns voraus? Gib mir bitte Antwort, ich suche sie. Sagt mir, was die voraus haben. Christus, der allmächtige Gott, der König aller Könige, ist auf die Erde herabgekommen, um für mich Sünder zu sterben. Und ich habe keine Sehnsucht, am Sonntagmorgen das zu tun, was er sagt. Nämlich das Brot zu brechen miteinander. Oder miteinander zu beten. Ja, wir haben so viele Termine, gell? Wisst ihr, dass ich im Fußball mehr Termine hatte? Wir haben was? Bibelstunde oder Gebet. Und am Sonntag treffen wir uns. 2 Mal, ne? Im Fußball hatte ich mindestens 3, manchmal 4 Termine in der Woche. Ich hatte eine Familie, hatte Kinder. Sagt mir mal bitte, was der Unterschied ist. Könnt ihr mir das erklären? Ich nicht. Ich finde keine Antwort. Christus im Zentrum, weißt du, was das heißt? Wenn Jesus Christus der Herr sein darf in meinem Leben, wenn er im Mittelpunkt ist, dann steht hier geschrieben, kennst du die Freiheit im Zeugnis denn schon? Wirksames Beten, Frucht wie die Reben? Manchmal fühlen wir uns schwach und elend, stimmt's? Aber er will uns mit Kraft ausrüsten. Von ihm bekommen wir die Kraft, wenn wir schwach sind, stimmt's? Uns fehlt oft die Weisheit, in schwierigen Situationen mit Leuten zu sprechen. Ja, wer ist denn die Weisheit? Er gibt uns die Möglichkeit, unliebsame, schwierige und bösartige Menschen zu lieben. Wenn er auf dem Thron sitzt, wenn er im Zentrum ist, dann kann ich jeden Menschen dieser Erde lieben. Wenn er auf dem Thron sitzt, haben wir Frieden. Auch wenn wir riesige Probleme haben und wenn wir vor Fragen stehen, wo wir keine Antwort haben. Wenn ich das jetzt erwähne, das wissen wir alle. Ich frage nur, welche Auswirkungen hat das? So oft überhaupt keine. Ist das jetzt böse, wenn ich das sage? Wir begreifen das alle. Wir wissen das alle. Ich weiß ganz genau, wie wichtig die Gemeinschaft mit dem Herrn ist und wie oft tue ich mir schwer, diese Gemeinschaft zu suchen. Ich weiß ganz genau, wie wichtig das Gebet ist und wie oft überwinde ich mich nicht zu beten. Das ist die Realität, die ich kenne in meinem Leben. Ist es bei euch anders? Wir können so ein Lied wie dieses hier hören oder selber singen und es bleibt völlig ohne Auswirkung. Und jetzt nehmt nochmal den Vergleich mit dem Fußball aus dieser Welt. Warum haben diese Menschen, die für ein vergängliches Ziel, wenn interessiert es noch, dass ich mal mit der Jugendmeister war oder mit der aktiven Mannschaft aufgestiegen bin, wen interessiert es von euch? Dass ich mal irgendwann Torschützenkönig war, interessiert es euch noch? Steht es irgendwo in der Presse? Überhaupt nicht, oder? Aber wir haben kein vergängliches Ziel, sondern ein unvergängliches. Wo liegt denn unser Problem? Wo ist das Problem? Ein Problem ist, es gibt natürlich viele, wir sind oft mit uns selber beschäftigt. Wir denken darüber nach, was uns gut tut und was wir gern tun möchten. Herr, was willst du, dass ich tun soll? So spricht Saulus. Und wenn wir begreifen würden, wie frei wir eigentlich werden könnten, nämlich frei von uns, wie erfüllt wir sein könnten mit einer Freude, die völlig übernatürlich ist. Einen Frieden, der nicht zu beschreiben ist, eine Dankbarkeit, die sogar in schweren Zeiten da sein kann. Denkt mal an Hiob. Und wenn das so ist, dann steht ein Mensch im Zentrum, ich selber. Also ich gehe jetzt zum Beispiel, um es bei dem Beispiel zu lassen, ich gehe dann ins Training, ich gehe dann in die Bibelstunde, dann ins Gebet, wenn es mir passt, wenn nichts anderes dagegen steht. Das war nicht das Denken als Fußballer, aber so denken heute immer mehr Christen. Wenn kein anderer mit Termin dagegen steht, dann ja. Wer steht da im Zentrum? Nicht Christus. Natürlich ist es klar, dass es manchmal Termine gibt, ja. Aber wie viele? Und schaut mal, Offenbarung, Kapitel 2. Da lobt der Herr diese Gemeinde und er hat nur einen Punkt, den er ihnen vor Augen führt und das ist der gravierende. Ich lese jetzt nicht den ganzen Abschnitt, die Gemeinde in Ephesus wird gelobt für ihr standhaftes Ausharren, dass sie die Böse nicht ertragen können und so weiter. Und dann heißt es aber im Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Der Volker sprach vorher von dieser Liebe zu Gott von ganzem Herzen. Lieben wir den Herrn mit 10%, 20%, 30%, hat er gemeint, oder von ganzem Herzen? Hier steht, dass der Herr ihnen sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Ich glaube nicht, dass das Problem darin besteht, dass ein wiedergeborener Christ, der den Herrn von Herzen liebt, sündigt oder sich verführen lässt. Am Anfang steht etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes, nicht, dass wir den Herrn verwerfen, sondern dass wir den Herrn vergessen. Vergesslichkeit ist, glaube ich, unser Problem. Hier war vielleicht Routine eingekehrt und viele andere Dinge, aber es ist oft die Vergesslichkeit. Das heißt, das kühlt mit der Zeit etwas ab. Am Anfang ist man so richtig brennend für den Herrn, man bezeugt ihn überall und irgendwann klingt es etwas ab. Und das, was bei mir vielleicht am Anfang im Zentrum stand, nämlich er, der Herr allein, Fußball ist mir überhaupt nicht mehr wichtig, plötzlich wendet sich das Blatt, man denkt wieder etwas mehr an den Fußball oder etwas mehr an die Arbeit oder als mehr ans Geld verdienen oder etwas mehr wieder an die Ehre oder was es auch sein mag. Das heißt, hier verändert sich klein wenig etwas. In wie vielen Ehen ist es genauso? Am Anfang die feurige Liebe und dann, wenn der Alltag kommt, wenn die Arbeit kommt, wenn welche Schwierigkeiten kommen und wenn es mal Probleme untereinander gibt, und dann flacht das Ganze etwas ab. Und so kann es auch beim Herrn sein. ist es nicht ein Akt der Verwerfung, sondern nur der Vergesslichkeit. Oder es kann sein, und so war es bei mir mal einige Jahre, dass der Dienst im Reich Gottes höher stand wie der Herr selbst. Das habe ich natürlich überhaupt nicht gemerkt und wollte ich auch überhaupt nicht. Aber das heißt, man hat nur noch dort eine Bibelstunde gemacht und dort mit Gläubigen oder Ungläubigen gesprochen. Man war unterwegs für den Herrn, man hat darauf geachtet, die richtige Lehre und Verführung draußen halt, alles darauf geachtet, nur er selbst, der Herr, der mich teuer erkauft hat, er, der sein Leben für mich gelassen hat, er, der mein Fürsprecher ist, er wurde immer etwas kleiner. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt Bibel gelesen habe, dann habe ich die Bibel deshalb gelesen, um einen Text zu haben für abends die Bibelstunde zum Beispiel. Ich habe nicht den Text gelesen, um zu erkennen, wer dieser Jesus Christus für mich ist, was er für mich Großes getan hat. Das heißt, hier ist ganz leicht nur eine Akzentverschiebung geschehen. Das heißt, nicht mehr er stand im Zentrum, sondern die Aufgabe, die ich im Reich Gottes habe. So ein Beispiel. Andere, die steigern sich dann wieder in ihre Hobbys rein oder was es auch sein mag. Und der Herr selbst hat immer gesagt, am Ende der Tage, in der Endzeitrede, sagt er ja, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Da könnte man ja denken, stopp, die Liebe erkalten, das kann ja nur bei den Ungläubigen sein, oder? Aber hier in diesem Text steht eindeutig das Wort für Agape und das ist die göttliche Liebe, die nur wiedergeborene Christen haben. Nicht die Ungläubigen. Nur wiedergeborene Christen können die göttliche Agape lieben. Und diese Liebe wird erkalten zum Herrn, zu den Geschwistern und zu den Verlorenen dieser Welt. Sehen wir das nicht heute ganz deutlich? Und ich lese nochmal die Stelle in Matthäus 10, was man heute sehr stark erlebt. Matthäus 10, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Jeder kann sich mal Gedanken drüber machen, wo setze ich vielleicht wirklich die Menschen, die ich von ganzem Herzen lieben soll. Das steht überhaupt keine Frage. Ich soll meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde zum Beispiel. Ich soll meine Kinder lieben. Das steht völlig außer Frage. Aber liebe ich sie mehr? Das ist die Frage. Wen setze ich an die Priorität? Und heute kriegt man manchmal Probleme, wenn man sagt, Christus, und das Reich Gottes, der Aufgabe im Reich Gottes, ist mehr wie die eigene Familie. So steht es da. Und da wehren sich viele dagegen. Steht die Familie höher? Ja, die Familie ist doch Reich Gottes, ja, natürlich. Aber wenn es zur Entscheidung kommt, was tue ich heute Abend? Das, was der Herr von mir will, oder in der Familie bleiben? Natürlich gibt es Momente, wo man auch die Familie einmal stärker betonen muss, weil es dort Probleme gibt. Gar keine Frage. Aber wer Vater oder Mutter mehr liebt? Wisst ihr, was über Salomo geschrieben steht? Im 1. Könige 3, Vers 3 steht, dass er den Herrn liebte. Wisst ihr, was dann später geschrieben steht in Kapitel 11? Salomo liebte viele Frauen. Und da wurde er zum Götzendiener. Wir lieben jetzt nicht viele Frauen. Lieben wir vielleicht viele andere Dinge und werden dadurch zu Götzendienern? Es gibt Geschwister, die ich kenne, die lieben das Geld. Und es wurde ihnen zum Fallstrick. Ich fahre jetzt wieder in Urlaub. Das kann meine Liebe sein. Das weiß der Herr, ob es so ist oder nicht. Warum fahre ich zum Beispiel in Urlaub? Warum kaufe ich mir ein neues Auto? Warum baue ich ein Haus? Und so weiter und so weiter. Das alles können Dinge sein, wie ich mehr liebe wie Christus. Aber es muss nicht sein. Wem gehört meine erste Liebe? Ich nenne noch ein Beispiel. Ich glaube, jeder wiedergeborene Christ hat irgendwann Probleme. Jeder hat irgendwelche Schwierigkeiten, Nöte, Enttäuschungen, Schmerzen oder was es auch sein mag. Zu wem gehe ich dann? Zu wem gehe ich dann? Wenn Christus im Zentrum steht, dann tue ich das, was in der Bibel steht. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Geschwister, zu wem gehen wir, wenn wir enttäuscht sind? Wenn wir in Sorgen sind, wenn wir Nöte haben, wenn wir Schmerzen haben, zu wem gehen wir? Und ich spreche hier nicht davon, dass wir nicht zu einem Arzt gehen dürfen. Dass wir nicht zu einem Bruder, zu einer Schwester gehen dürfen. Überhaupt nicht. Aber wo ist unsere erste Stelle? Gehen wir zum Herrn, wenn es bitter wird in unserem Herzen? Oder gehen wir manchmal zu christlichen Seelsorgern, die uns einen Rat geben, der der Bibel völlig widerspricht? Ich habe in diesem Bereich schon Dinge gehört, die sind unfassbar. Die sind unglaublich, die sind nicht begreifbar. Da geht es nur darum, alle anderen sind schuld, nur du nicht. Du bist ein armer Mensch, um es ganz einfach auszudrücken. Merken wir diese falschen Ratschläge, die wir manchmal hören oder in Büchern sogar lesen? Wenn wir zuerst zum Herrn kommen, da gehen wir nicht zu einer löchrigen Zisterne, die kein Wasser halten kann. So steht es in Jeremia. Wohin gehen wir denn? Zu der Quelle, die niemals versiegt. Diese Quelle, die uns immer wieder neu Freude schenkt. Kann es sein, dass ich in den größten Leiden Freude haben kann? Ja, natürlich. Sag mal so einfach, ja? Aber die Schrift lehrt ganz eindeutig wieder, wenn wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn und mit dem Vater im Himmel sind, wenn wir in der Gemeinschaft mit Geschwistern sind, dann haben wir, die müssen sie nicht machen, dann haben wir vollkommene Freude. Wenn Christus im Zentrum steht, kann ich auch in der tiefsten Not Freude haben, weil in Christus ist die wahre Freude. Dann gehen wir eben auch nicht zu fragwürdigen Therapien oder zu irgendwelchen Menschen dieser Welt, sondern wir gehen zu ihm, zu Christus. Und auch wenn ich zu einem Arzt gehe oder wenn ich zu einem Seelsorger gehe, dann werde ich vorher den Herrn bitten, dass er ihn gebraucht, damit der Mensch mir das gibt oder sagt, was wirklich gut und geistig für mich ist, was wirklich zu meiner Erbauung, zu meiner Stärkung dient, was mich wieder auf ihn ausrichtet und so weiter. Man könnte jetzt noch zum Schluss eine einzige leichte Frage stellen. Woran sieht man denn, dass Christus im Zentrum steht? Woran sieht man das? Ich lese euch mal Jesaja 50 vor. Hier wird natürlich vom Herrn gesprochen, aber wir dürfen das selbstverständlich auf uns übertragen. Wie sehr wir den Herrn lieben und wie groß unsere Sehnsucht ist, dass er im Zentrum steht, das entscheidet sich bereits morgens, wenn wir aufstehen. Oder ich sage schon, bevor wir aufstehen. Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Zuerst einmal gilt es natürlich unserem Herrn, als er auf dieser Erde war. Aber lassen wir uns das Ohr jeden Morgen wecken, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Lass ich mir das Ohr öffnen und widersetze mich nicht seinem Willen. Jemand, der Christus im Zentrum hat, der stellt die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was soll ich heute an diesem Tag tun? Ich höre auf sein Wort. Und wie viele Christen vernachlässigen es, morgens stiller zu werden, um auf sein Wort zu hören? Liegt da nicht schon die Wurzel dafür, dass wir viele andere Dinge lieben, so wie Salomo viele Frauen geliebt hat? Geht es heute an diesem Tag wirklich darum, mich zu verwirklichen, dass es mir heute gut geht? Und ich bin mir bewusst, dass es viele Geschwister gibt, die in schweren Nöten sind, in schweren Krankheiten sind, die scheinbar nicht weichen. Aber wenn ich mir das Ohr wecken lasse, wenn ich wirklich ein Hörender bin und mit ihm Gemeinschaft pflege, so wie es der Herr gemacht hat, bevor es hell wurde, war im Gespräch mit seinem Vater. dann sind wir, so wie es im Lied heißt, eine Rebe am Weinstock. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Keiner von uns kann irgendwelche Früchte hervorbringen. Keiner von uns kann irgendwelche Früchte hervorbringen. Es sind die Früchte des Geistes. Diese Freude, die ich meine, diesen Frieden, den ich meine, diese Liebe zu Menschen, die in der Bibel stehen, die können nur gewirkt sein durch den Heiligen Geist. Und deshalb steht vor dir und vor mir eine Frage. Die Frage hat Jesus Christus dem Petrus gestellt. Liebst du mich? Und jetzt ist die Frage, lieben wir den Herrn Jesus mehr als alles andere? Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, als ich wiedergeboren war, ganz kurz wiedergeboren, da sagte meine Frau etwas, das hat mich hart getroffen. Jetzt kann ich dir endlich sagen, dass ich Jesus Christus mehr liebe wie dich. Eine wunderbare und herrliche Aussage. Und unsere Ehe ist seit der damals nur besser geworden. Ist das jetzt überzogen? Liebe ich meinen Beruf mehr? Oder meine Hobbys mehr? Oder mein Auto, mein Haus oder meine Kinder? Kinder ist so ganz heikle Sache. Lieben wir unsere Kinder mehr? Das ist eine Frage, die wir uns wirklich mal stellen sollten. Lieben wir den Herrn Jesus Christus mehr als alles andere, was es gibt? Und wie oberflächlich bin ich manchmal an dieser Frage? Und es ist so eine zentrale, nein, die zentralste Frage, die es gibt. Was ist das größte Gebot überhaupt? Wie sollen wir den Herrn lieben? Von ganzem Herzen. Nicht mit einem Teil vom Herzen. Von ganzem Herzen, oder? Steht so da. Nicht mit 10%, 20%, 30%. Und das ist ein Kampf, den wir immer wieder kämpfen oder nicht kämpfen. Aber die Frage ist, will ich überhaupt, will ich wirklich, ist das mein Herzenswunsch, bei all meinen Schwächen, all meinen Fehlern, die ich habe, Christus im Zentrum, genau das will ich. Er soll Herr sein und er soll bestimmen über mein Leben. Und dann kann ich sprechen, und damit schließe ich, dann kann ich sprechen, wie der Paulus gesprochen hat. Das sind gewaltige Worte, die der Paulus hier spricht, in Philipper Kapitel 3, Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ich sage jetzt mal, allein seine Intelligenz, seine Karriere, die er gemacht hat, sein Wissen, das er angehäuft hat, seine Ehre, die er schon hatte, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden, gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Der Herr Jesus hat das Wertvollste, was er hatte, gegeben. Sein eigenes Leben. Er, der Sohn Gottes, war bereit, sich verachten, verspotten, kreuzigen zu lassen und zu sterben, damit Sünder wie wir ein neues Leben empfangen. Er hat alles gegeben. Er hat sich nicht geschont. Er ist nicht zurückgewichen. Und jetzt ist die Frage, ob wir bereit sind, ihn Herr sein zu lassen. Ihn im Zentrum stehen zu lassen in unserem Leben, damit auch unser Leben davon geprägt ist. Kennst du die Freiheit im Zeugnis denn schon? So richtig frei bezeugen zu können, er ist das Wichtigste in meinem Leben. Wirksames Beten, damit daraus Frucht entsteht. Frucht wie die Reben. Wer ist im Zentrum bei dir auf dem Thron? Du selbst oder er? Alles du und gar nichts ich. Was für eine wunderbare und herrliche Aussage. Amen.